Wenn alle Naturkräfte und Elemente sich verbänden, um einem Menschen zu dienen und zu gehorchen. Wenn die Sonne auf seinen Befehl auf- und unterginge, das Meer und die Flüsse nach seinem Belieben fluteten. Wenn die Erde freiwillig alles hervorbrächte, was ihm nützlich oder angenehm ist, er würde doch elend sein, bis ihr ihm wenigstens einen Menschen gebt, mit dem er sein Glück teilen und dessen Wertschätzung und Freundschaft er genießen kann.
David Hume schaut genau hin. Denn die Sinnesorgane, wie das Ohr zum Hören, die Nase zum Riechen oder das Auge zum Sehen, sind die Werkzeuge, die der Philosoph am liebsten bedient. Es geht ihm dabei darum, die Natur des Menschen zu ergründen. Denn ohne dieses Wissen stehe die Philosophie auf wackeligen Beinen. Sei es die Naturphilosophie oder auch die Moralphilosophie. Die Antwort des Sphinx auf ihr bekanntes Rätsel: Es ist der Mensch, denkt Hume also weiter und fragt: Was ist der Mensch? Was ist die Natur des Menschen?
Hume gehört auch zu dem wichtigen Strang der Philosophie, dass Philosophie zunächst einmal wesentlich Selbstbesinnung des Subjektes auf sich ist. Wiederum ganz anders, als das bei Descartes war. Aber er denkt über die Praktiken nach, in die wir involviert sind, im Erkennen als auch natürlich dann im ethischen Handeln. Insofern geht er immer von der menschlichen Erfahrung und der menschlichen Praxis aus und versucht, diese auf den Begriff zu bringen.
Sagt Professor Martin Seel von der Universität Frankfurt. Hume geht also in seinem Denken von der menschlichen Erfahrung aus. Sein Projekt ist es, die menschliche Natur zu ergründen und sich bei dieser Untersuchung der menschlichen Natur vollständig auf Beobachtung und Erfahrung zu stützen. Sein Vorbild in dieser Hinsicht ist kein geringerer als Isaac Newton.
Newton ist es ja nach der Wahrnehmung seiner Zeitgenossen gelungen, die gesamte Vielfalt natürlicher Ereignisse in der Welt, das Fallen von Äpfeln vom Baum, genauso wie die Bewegungen von Planeten am Himmel, auf wenige Grundprinzipien zurückzuführen.
Professor Markus Wilaschek von der Universität Frankfurt.
Und so möchte David Hume nun die gesamte Vielfalt der Vorkommnisse im menschlichen Geist auf wenige Grundprinzipien, nämlich drei Grundprinzipien eigentlich, zurückführen. Insofern ist er schon an dem Menschen interessiert, aber an dem Menschen aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive. Er hat eine sehr in der Hinsicht an der Physik orientierte Vorstellung davon, wie eine gute Theorie über den menschlichen Geist auszusehen hat. In der Hinsicht ist David Hume einer der Vorreiter der modernen Kognitionswissenschaft.
In einem seiner Hauptwerke, seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand, versucht Hume, den für ihn zentralen Begriff der Erfahrung näher zu bestimmen. Erfahrung basiert auf der Sinneswahrnehmung. Wir nehmen etwas wahr. Wir hören, wir sehen, wir riechen oder fühlen etwas. Das können Töne, Farben oder Gerüche sein. Diese Erfahrung nennt Hume Eindrücke oder Impressionen. Der menschliche Geist bleibt, im Unterschied zu den meisten anderen Lebewesen, aber nicht bei diesen ersten Eindrücken stehen. Er verarbeitet sie weiter, macht sich Vorstellungen und bildet daraus Ideen von ihnen. So können wir uns beispielsweise an Erfahrungen erinnern und sie im Denken mit anderen Eindrücken zusammenbringen. Hume schreibt dazu:
Jedermann wird anstandslos einräumen, dass sich die Wahrnehmungen des Geistes erheblich voneinander unterscheiden, wenn jemand den Schmerz übermäßiger Hitze empfindet oder die Annehmlichkeit mäßiger Wärme spürt und wenn er sich später dieser Empfindungen erinnert oder sie durch seine Einbildungskraft vorwegnimmt. Wir können denselben Unterschied auch bei allen anderen Wahrnehmungen des Geistes beobachten. Jemand, der wirklich zornig ist, wird auf ganz andere Weise angetrieben und zum Handeln bewegt, als wenn er nur an den Affekt des Zornes denkt.
Hume trifft hier eine zumindest auf den ersten Blick wichtige und einleuchtende Unterscheidung. Zwischen den direkt erfahrbaren Eindrücken und den Vorstellungen, die wir uns hinterher von ihnen machen, besteht ein grundlegender Unterschied. Diese Unterscheidung führt Hume zu einem Punkt innerhalb seiner Philosophie, der bis heute Beachtung findet. Hume rüttelt kräftig an unserem Verständnis von Kausalität, also der Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Das Problem, das er sieht: Wir mögen zwar eine Vorstellung davon haben, dass auf eine Ursache eine Wirkung folgt. Beobachten können wir einen solchen Zusammenhang streng genommen aber nicht.
Das ist das von Hume gewissermaßen geradezu erfundene Induktionsproblem. Wie kann es sein, dass wir aus verschiedenen Einzelbeobachtungen zur Annahme der Regelmäßigkeit irgendwelcher Vorgänge kommen? Also wenn ein Billardball an einen anderen stößt, nehmen wir an, dass das immer so ist, dass der andere sich dann fortbewegt. Das ist Humes Beispiel. Aber was wir wahrnehmen, sind immer nur einzelne Ereignisse. Da ist eine Kugel, die wieder eine andere Kugel anstößt. Und er kommt dann zu dem spektakulären Schluss, dass die Naturgesetze Sachen der Gewohnheit sind. Wir sind gewohnt, das als regelmäßige Folge wahrzunehmen. Also nehmen wir an, dass es sich hier um regelmäßige Verläufe handelt. Da ist natürlich der skeptische Zug wiederum, dass man nicht glaubt, es gäbe so etwas wie ein inneres Gesetz der Natur. Das ist uns nicht zugänglich. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir in der Wahrnehmung erfahren können.
Auch hier folgt Hume also, nach Professor Martin Seel, seinem kritischen Standpunkt, die philosophische Wissenschaft auf beobachtbare und wahrnehmbare Tatsachen gründen zu wollen. Der Mensch kann beobachten, wahrnehmen, und er kann denken und sich seine Vorstellungen machen. Allerdings weichen seine Vorstellungen oft von den Tatsachen ab. Er dichtet den Tatsachen etwas hinzu, was an ihnen nicht zu beobachten ist. Solche kritischen Gedanken gegen überliefertes Schulwissen sichern David Hume schon zu Lebzeiten einen Platz unter den angesehensten Philosophen seiner Zeit. Der Ökonom Adam Smith etwa nennt Hume den glänzendsten Philosophen und Geschichtsschreiber des gegenwärtigen Zeitalters. Immanuel Kant wird wenig später sein berühmtes Wort schreiben, dass es die Erinnerung des David Hume war, die seinen dogmatischen Schlummer unterbrach. Später rühmt Albert Einstein den Philosophen. Sein kritisches Denken sei unter anderem entscheidend gefördert, insbesondere durch die Lektüre von David Humes philosophischen Schriften. Und schließlich setzt Arthur Schopenhauer dem die Krone auf, als er urteilt, aus jeder Seite von David Hume mehr zu lernen, als aus Hegels, Herberts und Schleiermachers sämtlichen philosophischen Werken zusammengenommen. Hume selbst tritt zu Lebzeiten dagegen eher mit bescheidenem Optimismus auf. Seines nahenden Todes ins Auge schauend formuliert er 1776 im Rückblick auf sein Leben:
Ich war ein Mann sanften Charakters und Herr über mich selbst, war offen, gesellig und freundlich. Leicht konnte ich Zuneigung zu anderen gewinnen, aber nur schwer ihnen feindselig gesinnt sein. In allen Leidenschaften war ich gemäßigt. Selbst von der mein Leben beherrschenden Leidenschaft, dem Wunsch, als ein homme de lettres berühmt zu sein, ließ ich mir trotz häufiger Fehlschläge meine heitere Laune nicht vergällen.
Und Fehlschläge gab es im Leben des David Hume. Die Untersuchung über die menschliche Natur und den menschlichen Verstand, sein theoretisches Hauptwerk, ist für ihn als angehender, ehrgeiziger Philosoph ein krasser Misserfolg. Sein Jugendwerk sei nach eigenen Worten
totgeboren aus der Druckerpresse gefallen, ohne auch nur die Auszeichnung zu erreichen, ein Murren hervorzurufen.
Nichtsdestotrotz und zu seinem Schaden ist das Werk aber erfolgreich genug, um zur gleichen Zeit die angestrebte Professur in seinem Geburtsort Edinburgh zu verhindern. Der Vorwurf der Akademie? Das Werk enthalte zu viel Ketzerei, Skeptizismus und Atheismus. Im Nachhinein verständlich für diese Epoche. Denn David Hume ist seiner Zeit, wie so viele große Denker, ein Stück voraus, meint der Philosoph Markus Villaschek.
Hume war ein bisschen wie Spinoza in der Philosophie des 18. bis ins 19. Jahrhundert hinein einer der Vorzeige-Atheisten. Und er galt als ein Beispiel dafür, dass man ein Atheist und trotzdem ein guter Mensch sein kann. Es gibt eben einen berühmten Bericht von David Humes Sterbebett, wo er, als er gestorben ist, nochmal gefragt wurde, ob er sich jetzt nicht doch zur Religion zurückwenden will, und er geantwortet haben soll, nein, und er ist glücklich und zufrieden entschlafen. Und das war für die Menschen im 18. Jahrhundert wirklich eine überraschende Feststellung, dass es Menschen gibt, die ohne den Trost der Religion trotzdem ein moralisch gutes und am Ende glückliches Leben führen und nicht vor dem Tode verzweifeln. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Beiträge von David Hume zu einem liberalen Umgang mit der Religion in unserer Gesellschaft.
David Humes Projekt ist es, die Natur des Menschen zu ergründen. Sein Anliegen dabei ist, neben der theoretischen Einsicht, auch die praktische Philosophie, also Ethik und Moralphilosophie, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Denn wie die Naturphilosophie seiner Meinung nach daran krankte, mit zu vielen unbeweisbaren Fantasien beladen zu sein, so befinde sich die Moralphilosophie in einem ähnlichen Dilemma.
Jeder zieht seine Fantasie zu Rate, wenn er Kataloge von Tugenden und Glückseligkeiten erstellt, ohne die menschliche Natur zu beachten, wovon jede moralische Schlussfolgerung abhängen muss. Ich entschloss mich deshalb, sie zum Hauptgegenstand meiner Forschungen zu machen.
Auch hier, im moralischen Bereich, wendet Hume seine Methode der Beobachtung der Natur des Menschen an, um zu Erkenntnissen zu kommen. Daher sucht er nach moralischen Kategorien nicht lange in Sätzen oder Prinzipien der Vernunft. Er schaut in erster Linie auf den Menschen als Sinnes- und Gefühlswesen.
Eine bedeutende Aussage von Hume lautet: Reason is and ought to be the slave of passions. Die Vernunft ist und sollte sein die Sklavin der Leidenschaften oder der Gefühle. Das heißt, vernünftiges Nachdenken ist, wenn es ums Handeln geht, immer den Gefühlen untergeordnet. Die Gefühle geben uns sozusagen die Richtung vor und die Vernunft sucht den effektivsten Weg. Und diese Auffassung ist auch heute noch sehr weit verbreitet und die Leute, die sich einer solchen Auffassung anschließen, die beziehen sich alle zurück auf Hume, sodass das in der Ethik vielleicht seine wichtigste Wirkung ist.
Es ist dies ein weiterer Punkt der Philosophie Humes, der bis heute nachwirkt. Auf der einen Seite stehen Philosophen in der Tradition Kants, die in Vernunftprinzipien eine feste Verankerung von Moral und Ethik suchen. Auf der anderen stehen Philosophen in der Tradition Aristoteles oder Humes, die konkrete Tugenden oder moralische Gefühle analysieren und darauf eine Ethik gründen wollen. Berühmtheit in der Philosophie und einen Platz unter den Klassikern der Moralphilosophie hat Hume sich aber vor allem durch eine Denkfigur innerhalb der Moralphilosophie gesichert. Er stößt bei seiner Forschung auf einen tiefen Graben, eine unüberbrückbare Kluft zwischen Sein und Sollen, also zwischen Tatsachenbehauptungen und moralischen Geboten oder Verboten.
In jedem moralischen System, das mir bislang begegnet ist, habe ich stets festgestellt, dass der Autor eine gewisse Zeit in der üblichen Argumentationsweise fortschreitet und darlegt, dass es einen Gott gibt oder Beobachtungen über menschliche Angelegenheiten trifft, dann plötzlich stelle ich überrascht fest, dass anstatt der üblichen Satzverknüpfungen, nämlich ist und ist nicht, ich nur auf solche Sätze stoße, welche mit soll oder soll nicht verbunden sind. Es scheint schlicht unverständlich, wie diese neue Art der Verbindung eine Ableitung aus anderen sein kann, da jene anderen vollständig davon verschieden beschaffen sind.
Dieser mahnende Gedanke sollte in die Philosophiegeschichte eingehen als das sogenannte Humesche Gesetz oder der Sein-Sollen-Fehlschluss. Das heißt aber für Hume nicht, dass es keine moralischen Grundsätze geben kann. Im Gegenteil, er sucht nach ihnen und findet sie auch. Allerdings blickt er auch hier auf den Menschen, der im Mittelpunkt seiner Philosophie steht. Der Mensch als Erfahrbares und Erfahrendes. Der Mensch als Sinneswesen.
Er betont in vielen Hinsichten stärker als viele anderen Autoren der Tradition die, wenn man so will, Passivität des Menschen. Wir sind erstmal empfängliche Lebewesen, wie die anderen Lebewesen auch. Die Tiere kommen ja bei Hume auch in der Ethik und auch in der Philosophie des Geistes ziemlich gut weg. Also er stellt den Menschen im Vergleich zu der Tradition wieder ein Stück näher an das Tier. Wir sind empfangende Lebewesen, aber wir haben sagen, unvergleichliche Fähigkeiten, das, was wir durch die Erfahrung empfangen, zu verarbeiten. Diese Fähigkeit der Verarbeitung, und da kommt der Skeptizismus eigentlich erst ins Spiel, haben aber auch wieder deutliche Grenzen. Und Hume ist deswegen auch ein sehr sympathischer Theoretiker in meinen Augen, weil er immer sagen, die Begrenztheit des menschlichen Wissenkönnens im Auge hat.